Vater, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir, dass du hier bist. Verherrliche du dich heute neu mit dem Wort, welches du mir gegeben hast. Und das anknüpft an der letzten Botschaft. Die letzte Botschaft war, die Weisheit hat ihr Haus gebaut. Wir gehen in die Schule der Weisheit. Ich habe darüber so viel Rückmeldungen bekommen. Die sind so gesegnet worden durch die Botschaft, dass sie wirklich auch einige, die gesagt haben, schick mir nur noch 3, hat dann gesagt, eine ältere Schwester, schick mir 7, ich höre sie immer zu. Also wir sehen, wir brauchen Weisheit mehr denn je.
Ich habe unwahrscheinlich viel geholfen, ich habe Offenbarung bekommen und bin doch selten durch diese
Schön, Weisheit. Schön. Während mein Bruder hier Lobpreis gemacht hat, hat er ein Bild gesehen und es hat mich erinnert, dieses Bild, ich habe darüber eine Offenbarung bekommen vor vielen Jahren, ihr kennt sie wahrscheinlich auch, ich sah eine harte Erde und dann kam ein Pflüger, also ein Mann wie ein Ackersmann, der einen Pflug hatte und die Erde, die war richtig, die war nicht durch Kälte, es war eine andere Kälte. Ihr denkt an die Botschaft, die der Herr mir gab, eine eisige Kälte kommt und die ganze Schicht oben war gefroren, aber so gefroren, dass sie nichts mehr reingelassen hat. Nicht einmal mehr Wasser ließ sie rein. Und dann kam ein Engel und drückte den Pflug hinein. Und der Herr sagt, hört mein Volk, öffnet euer Herz, lasst euch durchflügen durch mein Wort, damit mein Wort auf fruchtbaren Boden fällt. Denn nur so kann es Frucht bringen und ausführen, wozu es gesandt ist. Seid nicht hart im Aufnehmen, seid nicht hart im Hören, sondern seid weich und empfänglich. Denn es ist böse Zeit. Ich richte mein Wort auf und ich wirke durch mein Wort. Und mein Wort wirkt in denen, die ihr Herz, ihren Herzensboden öffnen für mein Wort, damit ihr ein Segen sein könnt und den Segen erbt, den ich für euch verheißen habe. Amen. Amen. Ich möchte anfangen ganz kurz mit dem Buch Joshua 1. Hier sind Reden Gottes. Und diese Reden Gottes, die sind an den Knecht von Mose. Mose wurde hinweggenommen und Joshua war da. Und der Herr offenbart sich ihm und redet genau. Das Thema, worum es heute geht, ist Jeschua, der Ratgeber. Darf er dein Ratgeber sein? Wir haben nämlich vorhin das Lied gesungen, denn er heißt Wunderrat. Und es geht heute um diesen Wunderrat, den Ratgeber. Weil ohne ihn, wenn wir diesen Ratgeber verwerfen, verwerfen wir selbst das, was Gott für uns verheißen hat. Das muss uns klar sein. Und Ratgeber hat mit Beraten zu tun, hat mit Instruktionen zu tun, hat mit Unterweisen zu tun, hat mit Lehren zu tun. Wir kennen alle heute die Begriffe auf Englisch, wo diese auch Lateinisch und Griechisch, der Tutor, der Mentor, der Coach, der Fußballcoach, der Trainer. Wir leben überhaupt jetzt in einer Zeit, wo eine Berufssparte sich so ausbreitet wie noch nie, weil sie gefragt ist. Es sind Spezialisten, Ratgeber fürs Essen, Ratgeber für Sex, Ratgeber fürs Trinken, Ratgeber für Banken, für Geldanlage, fürs Häuserbauen. Für alles Ding gibt es jetzt Ratgeber. Und trotzdem haben all diese Ratgeber es nicht geschafft, den Menschen den Rat zu geben, der sie am Leben hält, der sie dorthin führt, wo der Herr für uns geplant hat. Und darum hat der Herr das Wort heute gegeben. Der hat gesagt, sprich darüber. Und nun, dieser Ratgeber hat Anweisungen für uns. Wenn wir das sehen wir in der Geschichte Israels. Wenn Israel im Willen Gottes war und tat, was er sagte und seinen Rat beherzigte, dann konnte man garantiert sicher sein, dass der Feind nicht in die Grenzen des Landes eindringen konnte. Nun lesen wir hier. Er sagt zu Joshua, er ermutigt ihn. Das macht auch ein Ratgeber. Auf dem richtigen Weg wird Gott immer dich und mich ermutigen, aufbauen, dass du mutig wirst. Ich fange bei 7 an. Sei du nur stark und sehr mutig. und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst. Also es geht um die Weisheit Gottes. Wir gehen noch in die Schule. In die Weisheit Gottes handelst überall, wo du hingehst. Lass das Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen. Forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann, und darum jetzt kommt das, denn erst dann wirst du gelingen haben. Erst dann wirst du den Segen ernten, wenn du tust. Denn alle meine Weisungen, meinen Unterricht, meine Lehren sind dafür da, dass wir wirklich gesegnet werden. Und am Ende lesen ja wir, wenn wir darin bleiben, liegt uns eine Krone bereit. Und viele beachten das nicht. Die sagen, ach Gott, ich lebe hier auf dieser Welt. Was nützt mir eine Krone im Jenseits? Ich habe jetzt Finanznöte, ich habe jetzt diese Nöte. Aber wir müssen einfach lernen, auf die Weisung zu achten. Wer seinen Rat verschmäht, kann keinen Segen bekommen. Und das ist sehr wichtig. Und jetzt sagt er in 9, habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig seist. Sei unerschrocken, sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Aber dummerweise wird immer erst das gesagt und das andere vorher nicht. Wann ist der Herr bei uns alle Zeit, wo wir hingehen? Wenn wir den vorherigen Vers von 7 und 8 beherzigen. Verstehen wir? So viele Diener Gottes kommen und sagen, Gott wird mit dir sein. Nun, du bist vielleicht heute da und hast Mist gebaut und dann kommt ein Prediger und sagt, gib nicht auf, Gott ist mit dir. Ja? Mach weiter so. Irgendwas stimmt da nicht. Wir dürfen niemals, ich sage es immer wieder, die Botschaft aus dem Kontext nehmen, die Zusammenhänge. Wann ist Gott mit uns? Wenn wir auf seine Weisung achten. Er will dein und mein Berater sein. Und wir werden da heute einiges durchgehen. Und du schaust bitte dann auf die Uhr, wie wir Zeit haben. Nun schauen wir an bei dem Herrn. Wie wir gehört haben in Jesaja 9,5 ist auch schon sein Name. Jeschua heißt eben wunderbarer Ratgeber. Luther hat übersetzt Wunderrat. Das sind eine der Namen. Das ist so wichtig, dass wir auch das mal jetzt untersuchen durch den Heiligen Geist. Das hängt nämlich mit der Weisheit zusammen. Jeschua ist uns zur Weisheit geworden, haben wir in der letzten Botschaft gehört. Weil alles, was die Weisheit hat ihr Haus gebaut, die Säulen gestellt, alles, das Essen gemischt, all das hat sich auf den Herrn bezogen. Sein Haus sind wir, haben wir in den letzten Monaten gelernt. Sein Haus sind wir. Wir werden heute auch auf Häuser kommen, die nicht von Gott sind. Aber jedes Haus, das nicht von Gott ist, wird einstürzen. Und der Herr will, dass das, was er baut, für immer Bestand hat. Wir in ihm, er in uns. Jesaja 11,2 sagt hier über ihn, und auf ihm, Jeschua, wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, hatten wir beim letzten Mal, und des Verstandes. Und jetzt kommt es, der Geist des Rates. Es geht um den Geist des Rates. Lass dir raten. Und Gott wird nicht immer wieder raten. Wie wir wissen, er redet ein paar Mal und dann schweigt er. Und viele haben dann gesagt, oh Gott, in Israel, warum redest du nicht mehr? Und dann lasen wir, wenn Israel ungehorsam war, es gab keine Weisung mehr von den Priestern. Gott hatte sich zurückgezogen. Und wir lesen an einer anderen Stelle, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem widerspenstigen Volk. Sie tun, was in ihren Herzen sind. Aber meinen Ratschluss suchen sie nicht. Sollte ich nicht die verwerfen, die mich verwerfen? Das steht in der Bibel. Sollte ich nicht die verwerfen, die mich verwerfen? Und so wurde Israel zerstreut, lesen wir in der ganzen Geschichte. Sein geliebtes Volk, was er erwählt hat. Und das ist uns alle zur Lehre geschrieben. Auch wir sind Volk Gottes durch das Opferwerk von Jeschua am Kreuz von Golgatha. Und das gilt genauso für uns. Im Geist, sagt Paulus, habt ihr angefangen von vielen. Im Fleisch wollt ihr vollenden. Darum, wir müssen wirklich darauf achten. Wir dürfen nicht denken, okay, die Juden, die waren ja unter Gesetz. Heute ist das alles viel lockerer. Heute darf man das nicht mehr so ernst nehmen. Ich hatte gestern gelesen in den Nachrichten, ein Theologe wurde da zitiert, der auch mit an Bibelübersetzungen beteiligt war. Und er hat dann in einem evangelikalen Nachrichtenmagazin hat er gesagt, man dürfe das, wie es so geschrieben steht, nicht so fundamental nehmen. Das müsst ihr nicht so nehmen. Ganz locker. Und wir sehen, was da für Ratgeber sind. Da haben wir den Ratgeber, der vom Himmel kommt, der alles erschaffen hat und alles funktioniert nach seinem Willen. Und dann kommen hier Leute, stehen auf, die sich Christen nennen, die sich Gelehrte nennen, Schriftgelehrte, und sie raten gegen das, was Gott uns rät. Es ist die Zeit des Abfalls, in der wir leben. Und darum geht hier eine Scheidung durch, eine ganz klare Scheidung. Hört nicht auf die falschen Berater. Hört nicht auf sie. Nun, dass der Herr selber, Jeschua, unser Ratgeber war, zeigt aber auch, dass er lernen musste zu gehorchen. Das haben wir im Hebräerbrief. Der hat in den Tagen seines Fleisches, hat mir auch das letzte Mal durchgenommen, mit starkem Geschrei und Tränen geopfert, ist um seines Gehorsams willen, erhört worden. Also es hat schon mit Gehorsam zu tun, weil so wie bei Bayern München der Guardiola, wie sie alle sagen, momentan fast unschlagbar, diese Mannschaft. Aber da hast du auch das Konzept, dass die Spieler unbedingt auf den Trainer hören müssen, sonst verlieren sie auf seine Anweisungen. Das haben wir bei der Bank, bei allen Beratern. Und viele von uns haben irgendwo schon mal einen Berater gehabt. In Rentenangelegenheiten, in Arbeitsangelegenheiten, für Arbeitsstellen. Man sucht Berater auf. Aber wir müssen auch etwas lernen und das werden wir heute auch lernen. Der Berater macht nur eines. Hört gut zu. Der Berater teilt sein Wissen aus an die, die es brauchen. Aber, und jetzt kommt es, das ist es auch. Du musst selber das Wissen, was er dir gibt, anwenden. Er macht nicht die Arbeit für dich und für mich. Er sagt, tut, was ich euch sage. Er macht nicht die Arbeit. Das sehen wir an Israel. Warum hat er denn Israel? Er hat gesagt, ich habe dir das Land mit Milch und Honig. Aber jetzt kam das. Alle bekamen lange Bärte. Sie mussten selber den Feind austreiben. Die Kanaaniter und Jebusiton, wie sie alle hießen. Hat nicht Gott gemacht. Er hat gesagt, vertraut mir. Ich sende meine Armee mit euch. Und wir sehen es dann bei Jericho. Darum sehen wir jetzt auch diesen Namen wunderbarer Ratgeber. Wunderrat, in welchem Zusammenhang steht er? Nämlich darin, dass Gott einen Plan hat, der für die Menschen in dieser Welt absonderlich ist, nicht verständlich ist. Zum Beispiel, seit wann hast du je gehört, dass man eine Stadt einnimmt, um die man siebenmal herumläuft, und dann in die Posaunen bläst, das hast du nicht gehört. Versteht ihr? Das ist das, wo Wunderrat, wo er wunderlichen Rat gibt für die Menschen, die verstehen es nicht. Und doch hat es funktioniert. Und hier lesen wir in Johannes 8,29, dass der Herr gehorsam war. Und er sagt, und der, welcher mich gesandt hat, nämlich sein Vater, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Können wir das von uns sagen? Können wir das von uns behaupten? Er konnte ja wirklich die Stimme seines Vaters hören. Er weiß, dass wir schwächlich sind, aber darum gibt er uns eine Hilfe, einen Helfer, einen Beistand, einen Tröster, der mit uns ist, der uns belehrt, der das Wort lebendig macht. Das Wort muss lebendig werden. Und wenn wir es dreimal lesen, viermal lesen, dann wird es oft nicht lebendig. Aber beim 20. Mal kriegst du den Aha-Effekt. Und dann auf einmal bist du begeistert. Das ist so, wie man Gold sucht. Man muss graben. Nun, ich habe gerade das vorgestellt, die Aufgabe eines Ratgebers, Beraters. Er ist Betreuer, er ist Ausbilder, Unterweiser, er lehrt, unterrichtet, gibt Verständnis und lehrt uns Einsicht. Ist Beistand, Helfer und Lehrer. Und jetzt musst du dich selber sehen nochmal, was die Schrift sagt, wer du bist in Christus. Das haben wir festgestellt, unser geistlicher Stand in Christus. Die vergangenen Monate, das war im Juli. Und ich muss einfach sagen, wenn ich in ihm bin und er führet mich um seines Namens willen, mein Ratgeber, und wenn wir uns nicht von ihm führen lassen, dann kommt es zu einer Behinderung, zu einer Lähmung. Das heißt, der Leib Christi funktioniert nicht so, wie er soll. Er ist gelähmt, obwohl er der Leib Christi ist. Das Haupt ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Darum darf es da keine Durchblutungsstörungen kommen, indem man sich verhärtet, indem man sein Herz verschließt. Wir wollen die Aufgabe als Unterweiser. Psalm 25, 8. Gütig und gerade ist der Herr. Darum unterweist er. Wen unterweist er erst? Die Vollkommenen? Nein. Darum unterweist er die Sünder in den Weg der Wahrheit. Er unterweist die Sünder in den Weg. Er will nicht. Das ist er, das er hat das Wissen. Er weiß, wo man wieder rauskommt aus dem Schlamassel. Aber er sagt, das ist der Weg. Genauso und nicht anders. Du lernst es ja auch beim Führerschein. Das sagt dir dann der Fahrlehrer. Bei Grün darfst du fahren. Du musst die Regeln lernen, links abbiegen, rechts abbiegen und so weiter. Und dann baust du keine Unfälle. Also das funktioniert auch so im Reiche Gottes und nicht anders. Wir können nicht ohne diesen Berater leben. Wenn ich in Jeschua bin, dann ist er mein Haupt. Dann sage ich, Herr, deinen Willen tue ich alle Zeit. Ich möchte mich von dir beraten lassen. Denn die Beratung von Gott, wenn die von Gott kommt, wir wenden sie an, hast du selbst in Zeiten der Dürre genug und überfließend. Und deine Blätter fallen nicht ab. Dem Weisen Weisheit, den Törichten Torheit, den Klugen Klugheit. Sehen wir? Darum sagt der Herr auch in dem Zusammenhang, wer hat, dem wird gegeben, dem wird noch mehr gegeben. Und wenn du Weisheit lernst und wendest du die im Kleinen an. Früher habe ich auch gedacht, ganz am Anfang, man muss ja nicht gleich im Kleinen, man doch gerne im Großen. Und ich kriege immer wieder noch Anrufe von Leuten, wie schnell kann ich das machen, wie kann ich das schnell? Ich habe immer gesagt, wir leben in einer schnellen Fastfood-Gesellschaft. Alles quick, 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 schnell. Es geht nicht so im Reich Gottes, weil es für die Ewigkeit. Es muss gut vorbereitet sein. Und dann sagst du vielleicht, oh, ich bin ja gar nicht so verhärtet. Aber durch den Betrug der Sünde wird man verhärtet. Und ich habe eins gemerkt, dass Geschwister, die gesündigt haben, oft gar nicht einmal Buße haben. Nicht einmal, die haben Sündenerkenntnis, aber die sagen, es ist nicht so schlimm. Das erschauert mich. Das trifft mich. Das wäre dann schon ein Zeichen der Verstocktheit. Nun, Psalm 94, 10, über den Herrn, der die Nationen unterweist, sollte der nicht zurechtweisen? Er, der Erkenntnis lehrt den Menschen. Ohne Gott gibt es keine Weisheit, die bestehen kann. Ohne Gott gibt es keine Erkenntnis. Es gibt keinen Rat, der gegen Gottes Rat bestehen kann. Darum ist alles in der Geschichte der Menschheit, was auch gekommen ist, die großen Könige der Erde, von denen wir alle gelernt haben im Geschichtsunterricht, all die Großen sind gekommen und gegangen. Wir sehen noch die steinigen Überreste, die Pyramiden, wir sehen die chinesische Mauer, wir sehen alle diese, wir sehen im Inka-Reich all die Ruinen, wir sehen drüben in Südamerika, da waren Völker, die haben die großen Linien da gezogen, dass man meint, da können Raumschiffe vom Weltall unten landen. Was auch immer, oder die riesen Quadern in den Städten da oben zusammengefügt, was kein Mensch kann. Aber wo sind sie geblieben? Sie hatten Menschenweisheit, aber sie sind gegangen, sie sind vergangen, weil sie die Weisheit Gottes nicht erkannt haben. Ihr Werk war nicht für die Ewigkeit gegründet. Darum sagt der Herr, ich werde einen neuen Himmel schaffen, eine neue Erde. Und die da drin kommen, das sind die, die mir gehorcht haben, die sich von mir haben belehren lassen, die sich von mir haben unterrichten lassen. Ihnen wird es gelingen. Ihnen liegt aus diesem Grund auch die Überwinderkrone bereit. Warum überwinden? Das heißt nicht außerhalb überwinden. Du musst den Schweinehund in dir überwinden. Das Überwinden fängt nicht draußen an, indem du rausgehst und siehst ein Maulwurfsloch im Garten und nimmst die Schaufel und du stehst rein. Komm, Frau, jetzt lassen wir uns den Garten umgraben. Nein, das Überwinden fängt beim eigenen Schweinehund an, bei der verdorbenen Fleisch, das ich nicht bekehren kann. Darum fallen so viele und straucheln. Und wir müssen aufpassen, weil die Schrift sagt, der da stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Also es fängt immer bei uns an. Weil wir sind ja Gefäße. Schau, wie ich das Wasserglas hier habe. Wenn da jetzt rote Limonade drin wäre und ich trinke es auch, bleibt immer ein Spur drin. Du siehst, das Gefäß war benutzt. Und wenn ein anderer trinken will, sagt er, nein, das nehme ich nicht. Das wasche ich mir erst aus. So, sagt er, sollen wir uns selber reinigen, wenn Gott uns gebraucht hat. Ohne diese Selbstreinigung läuft es nicht. Und was wir nicht können, das tut der Herr. Nun, der Herr als Unterweiser, er kann dich und mich und will es in allen Arten des Lebens, in jeder Situation des Lebens, wo es uns an Weisheit mangelt, wo wir Weisheit brauchen, wo wir seinen Rat brauchen, da will er uns unterweisen, auch zum Kampf. Und in erster Linie sehen wir den geistlichen Kampf, den jeder hat. Denn unser Kampf ist nicht gegen den Jürgen und gegen den Ewald und gegen die Ursula, sondern der Kampf ist gegen Mächte und Gewalten. Und hier, das hat David erfahren. Psalm 144, 1. Gepriesen sei der Herr, mein Fels, der meine Hände unterweist zum Kampf, meine Finger zum Krieg. Das fängt erst auch hier an, den Widersacher überwinden. Oft rufen mich Geschwister und sagen, Bruder, beständig treib bei mir die Mächte weg. Da sage ich, Kind Gottes, du musst es lernen. Jeschua sagt, ich habe euch Macht gegeben über Schlangen und Skorpione. Treibt den Bösen selbst von euch aus. Das müssen wir lernen. Ja, kann ich das überhaupt? Das darf ich doch gar nicht. Sehen wir, wenn wir nicht ins Wort gehen, wie können wir überwinden? Und der Teufel sagt, natürlich kannst du das nicht. Du hast ja nicht Christus in dir. Und warum hat er nicht Christus in sich? Weil er nicht ins Wort geht. Das hat ja der Herr durch den Engel gesagt zu den Joshua, wenn du darin forschst. Gott will, dass wir in der Stunde, wir werden das heute Nachmittag noch hören, wir brauchen Weisheit wie noch nie. Und wir brauchen den Ratgeber, den Herrn, wie noch nie. Weil er weiß, wie wir da durchkommen, und zwar nicht als Flüchtlinge, wie so viele jetzt flüchten von Kosovo, von Albanien, von Ukraine, von überall, Flüchtlinge von Syrien nach Europa. Und alle haben sie Angst. Die Schweiz hat Angst. Deutschland hat Angst. Es ist alles am Auflösen. Es ist am Zerbrechen. Merkt ihr das, wo wir stehen? Weil alles am Zerbrechen ist, brauchen wir den Ratgeber. Und der heißt Jeschua. Der ist uns zur Weisheit geworden. Halleluja.
Amen, amen.
Titus 2, 11 bis 12. Die Gnade Gottes ist erschienen. So nennt man Jeschua. Die Gnade Gottes ist einer seiner Namen. Heilbringend allen Menschen und unterweist uns. Unterweisen heißt unterrichten, heißt lehren. Nehmen wir die Lehre an? Müssen wir immer auf die Nase fallen? Wann stehen wir endlich auf und machen nicht immer wieder denselben Fehler? Durch die Lust, durch die Lust, durch die Lust. Aber wir merken auf durch das Hören, durch das Lesen, durch das Wort, durch das Hören, durch das Lesen, durch die Predigt, durch das Wort. Und der Herr sagt, leih mir dein Ohr. Leih mir dein Ohr, damit du klug wirst, damit du weise wirst, damit es dir gelingt auf deinen Weg, den ich vorbereitet habe nach Epheser 2,10. Damit du nicht strauchelst unterwegs, dass du weise handelst. Renne nicht schnell deinen Weg. Ich habe gestern kurze Zeit aus Amerika einen Prediger gehört, der redete wie der Wasserfall. Du konntest das gar nicht behalten. Er macht gern eine christliche Show. Ich nenne den Namen nicht. Er ist drüben sehr bekannt und egal, auch in Todesgefahr. Er preist den Herrn und du preist den Herrn und ist alles Fun, ist alles Joy, ist alles Freude, ist alles ist Blessing, ist alles Segen und hupft und schreit. Du kannst gar nicht folgen, weil sein Mund ging wie ein Maschinengewehr. Wenn wir uns so vollgelöchert wird, wer kann da noch die Worte behalten? Und er predigt das schon seit Jahren. Wenn ich Weisheit habe, Herr, wenn wir denken, wie hat der Herr geredet? Hat er uns vollgepowert? Nein. Macht nicht viele Worte, hat er gesagt. Wo viele Worte sind, weder predigst du dich das selber, meistens predigt man sich selber. Und muss dann vor den Leuten immer ein falsches Siegesbewusstsein geben, was er dann daheim nicht erlebt. Das sind arme Personen. Nun, die Gnade Gottes ist erschienen und unterweist uns. Und jetzt kommt es, wofür als erstes? Unterweist uns, damit wir alles Gottlose und die weltlichen Begierden verleugnen. Und dieser selbe, dieser Jeschua, das in Titus, das hat ja gesagt, wer sich nicht selbst verleugnet, nämlich die weltlichen, die Begierden, die für uns schlecht sind, die Begierden, die uns abtöten, die uns trennen von Gott, die müssen wir verleugnen. Da müssen wir ans Kreuz. Und besonnen, und jetzt sagt er, was er lernen will. Hört, was ich euch lernen will. Besonnenheit und Gottesfurcht. Der Anfang ist Gottesfurcht. Besonnen heißt nicht gleich losplatzen, nicht gleich schnell, 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 sondern überdenken. Habt Weisheit. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut. In den jetzigen Zeitlauf sollen wir so leben. Psalm 25, 12. Wer ist nun der Mann, der den Herrn fürchtet? Also Gottesfurcht ist der Anfang. Er sucht die Leute, wo Gottesfurcht ist. Und jetzt hört gut zu, was er sagt. Ihn, den habe ich mir auserwählt. Ihn, meine Augen durchstreifen die ganze Stadt, suchen Menschen, die in der Gottesfurcht sind. Oder die Lydia, die Burbo-Krämerin Lydia, eine Frau in der Stadt. Du hörst nicht von vielen, aber sie war gottesfürchtig. Und ihr tat der Herr was? Ihr Herz auf. Und hier sehen wir das in diesem Zusammenhang. Ihn wird er unterweisen oder sie wird er unterweisen in den Weg, den er wählen soll. Und jetzt gehen wir weiter, gehen wir stufenweise weiter, was der Herr heute tun will. Psalm 25, 14. Und jetzt kommt das. Das kann nicht jeder von sich sagen, aber da ist eine Stufe, wo Gott einen jeden von uns hinaufbringen will. Und zwar jeder hat seine eigene persönlichen Stufen. Und weißt du, wie die Stufe heißt? Für die, die sich unterweisen lassen? Der Herr, das ist die Stufe des Vertrauens. Wow. Vertrauen? Seid mal ganz ehrlich, erwirbt man sich Vertrauen in einer Stunde? Erwirbt man sich Vertrauen im Schnellheiratsbüro oder im Internet, wie es manche gemacht haben, sehen sich das erste Mal und dann kam ein christlicher Pastor, der auch eine Bibel übersetzt hat und sagt so, ihr probiert es miteinander. Das ist doch Hohn und Spott und gegen Gott. So kann man nicht Vertrauen erwerben. Vertrauen, das geht über Jahre. Jeder Ehepartner weiß es. Bis man sich kennenlernt, bis man sich abschmirgeln lässt, bis jeder weiß, wo sein Stand ist. Vertrauen, das erwirbt man sich nicht einfach, auch nicht bei Gott. Das dauert Jahre und Jahrzehnte. Darum hat auch der Herr gesagt deutlich, wenn einer, selbst wenn er Gaben hat und er ist noch jung im Glauben, dann lass ihn nicht predigen, lass ihn nicht dienen, weil ihm fehlt die Weisheit. Ich habe mit solchen zu tun, die eine mächtige Salbung haben zur Freisung vom Dienst und auf der anderen Seite wahnsinnig gestürzt sind. Gibt es viele junge Leute. Aber wenn das nicht gelehrt wird, wenn keine Weisheit gelehrt wird, wenn keine Einsicht gelehrt wird, wenn kein nicht gelehrt wird, du, lass dich raten.
Genau. Wenn die Reife, die Geist nicht da ist.
Ganz genau. Also wird der Herr die erwählen, wo er weiß, sie haben gelernt. Sie sind durch Dinge durchgegangen. Sie sind besonnen mehr. Ist ja keiner perfekt. Aber Gott, er sagt, der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. Und weißt du, und jetzt lesen wir weiter. Und sein Bund, sein Bündnis, was er mit der Person geschlossen hat, sein Bündnis, da ist ein Bündnis, das hast nicht du geschlossen, das hat der Herr geschlossen. Genau wie Abraham. Und musste sich nicht Abraham bewähren in seinem Bündnis? Musste sich nicht Jakob bewähren und all die anderen. Josef bewähren in Ägypten durch bittere Nöte. Und sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen, zu lehren. Solange wir auf der Erde leben als Kinder Gottes, müssen wir wissen, wir haben noch nicht alles erkannt. Es ist stückweise, aber was du erkannt hast, halte fest, arbeite daran, verwende es in deinem Leben immer wieder. Das ist so wichtig und denk darüber nach. Das ist das A und O. Wer sich nicht belehren lässt, geht in die Irre. Er geht am Schluss verloren. Ich sage das knallhart. Es gibt keine Chance. Der Herr sagt mal, seine Augen sind gerichtet auf die Treuen im Lande. Das andere auf die Bewährten, auf die, die gottesfürchtig sind, denen er vertrauen kann. Er möchte ja so gerne geben. Und darum kann Gott nicht so viel Gebet erhören, weil der Herr die Herzen seiner Kinder kennt. Wenn er sie jetzt nun segnen wird mit Wohlstand, mit Reichtum, mit allen, hing denn alle unsere Väter des Glaubens an Wohlstand? Hing denn Abraham daran? Nein. Er war bekümmert, weil er keinen Erben hatte. Wohlstand beruhigt nicht dein Gewissen. Nun, ich habe vorhin gesagt, ein Berater, die Aufgabe eines Beraters ist zu beraten, sein Wissen weiterzugeben. Das hat der Herr uns seinen Jüngern auch gesagt. Ich fahre auf zu meinem Vater, zu eurem Vater. Ich schicke euch den Tröster, den Helfer, den Beistand. Er wird euch meine Wege erinnern. Er wird es von meinen nehmen. Er wird euch lehren. Er wird euch unterweisen. Der Geist Gottes in uns. Und dem müssen wir Raum geben, immer wieder. Hören, hören, hören und dann tun. Und das läuft nicht wie am Schmierwerk. Wir sind schließlich keine Firma. Wir sind nicht eine Apparatur. Wir sind kein Tonband. Wir sind keine Instrumente, die durch und durch funktionieren sollen. Also wir sind Menschen. Wir haben eine Seele, wir haben einen Geist. Es gibt also auch Ruhezeiten. Gott will nicht, dass wir vor der Zeit sterben. Und manchmal greift Gott zum Mittel, wie er uns beraten kann, dass es uns in den Nieren sticht, so wie es im Psalm 16,7 steht. Ich preise dich, Herrn, der mich beraten hat, selbst des Nachts unterweisen mich meine Nieren. Wenn es uns allen gut ging, wir kämen nicht zur Einsicht. Die meisten kommen erst in ihrer Not dahin, dass sie sagen, ja, Herr, prüfe mich. Und man denkt darüber nach, was habe ich alles falsch gemacht? Wo war ich stur gewesen? Wo habe ich mich nicht belehren lassen? Wo habe ich versucht, Gott zu überlisten, mich zu segnen, meinen Willen zu segnen, meine Wege zu segnen? Im Grunde genommen ist so, Gottes Kinder verstehen sich als Berater. Ich weiß es schon so viel. Das erinnert mich an diesen Film, den ihr alle auch kennt, von Don Camillo, wo in der Kirche drin ist und er sagt ihm über Dinge, er war ja Boxer früher gewesen, der Camillo, und dann hat er gesagt, die und die da draußen. Und dann sagt er da drin, es ist in dem Film, ich gebrauche das jetzt aber als Vergleich. Er sagt, oh Gott, das verstehst du nicht. Da hast du keine Ahnung davon. Du hast nur von göttlichen Dingen Ahnung. Aber wir vergessen, er hat wirklich über alles Ahnung. Der meine Hände unterweist zum Kampf. Das hat der Don Guareschi geschrieben, ein Autor. Das liest sich zwar gut, aber weißt du, bei diesen Filmen, da ist das bei mir hängen geblieben. Wenn wir denken, wir können Gott überlisten. Herr, segne mich, erlaub's doch. Und dann übertrete ich wieder seinen Willen. Das geht nicht immer gut. Keiner fährt fünfmal über die Ampel bei Rot, ohne dass es dann krachen würde. Psalm 1, da fängt das schon an. Mit den Verheißungen. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat. Nach dem Rat. Dem Rat der Gottlosen. Noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Und jetzt hast du wieder das Joshua 1,7, 8,9, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt jeden Tag. Und jetzt kommt die Verheißung, nicht so wie die Vision, die wir gehört haben vor ein paar Monaten. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, dessen Blätter nicht abfallen. Halleluja. Daher kommt es, weil die Selbstsucht tötet die geistliche Frucht ab. Da verliert man, da wird man kalt. Und darum ist das so wichtig, dass wir mit ihm gehen. Und darum Psalm 32,8 sagt der Herr, ich will, das ist sein, was er wirklich will. Ich habe da diese Karte mal Bringst du sie mir mal ganz kurz? Ich kann nicht mit dem Mikro dahin. Ja, da habe ich eine Ich-Will-Karte gemacht nach einer Botschaft. Und die habt ihr alle schon gelesen. Was, wo der Herr sagt, ich will. Und hier heißt es, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln wollst. Ich will dir raten. Dass diese Ich-Will-Karte, davor ist das Kreuz aufgenommen in Adelboden. Dieses schöne Kreuz, dieses Gipfelkreuz. Und ich habe das einfach als Grußkarte gemacht für dieses Jahr, damit wir uns da drin einklinken können. Ich will. Da schreibt er, ich will, dass du dein Kreuz nimmst und mir allein nachfolgst und mein Jünger wirst. Ich will, dass mein Geist dich in alle Wahrheit und in die Freiheit der Kinder Gottes führt, frei von jedem Geist der Knechtschaft, Verunsicherung und Frucht. Und Frucht bringst. Wir sehen, das ist alles, was Gott will. Aber wenn wir nicht erlauben, dass sein Wille sich in unserem Leben durchsetzen kann, erfüllen kann, weil wir denken, Herr, du hast nur egoistische Motive, ich will endlich auch mal leben, lass mir doch mal Zeit zum Leben. Da gab es einen Mann in Afrika, der erweckt war, der ein Evangeliumssänger war und zur Zeit von Reinhard Bonkes Feldzügen in Südafrika gesungen hat. Und er hat dann eines Tages gesagt, Herr, ich habe jetzt genug, jetzt möchte ich ein Jahr Urlaub haben von dir. Lass mich Urlaub haben. Und wie das Jahr rum war, hat er gebrüllt. Er kam so in die Sünde rein, immer tiefer und immer tiefer und sagt, gib mir Gnade. Gott hat nicht mehr geantwortet, bis er ihm dann endlich Gnade gab. Und es sind so viele, ich kenne Leute, die das gesagt haben. Ich will jetzt eine Zeit lang ohne Gott den Weg gehen. Wenn wir den Berater ablehnen, natürlich dann deshalb, weil wir ihn nicht kennen. Was du nicht kennst, isst du nicht. Viele. Und so ist es auch mit den göttlichen Beratern. Psalm 73, 24. Das Ende von all dem, wenn wir seinen Rat annehmen. In allen Lebenstagen und Situationen am Ende. Nach deinem Rat leitest du mich. Und nachher nimmst du mich, und dann kommt das Ende, in Herrlichkeit auf. Da ist nicht so wie im alten Bund oder wie man gesagt hat, wo der Herr gesagt hat über den Knecht. Ja, das war richtig so, du hast es getan und wenn du überhaupt was kriegst, lass dich mit den Groschen zufrieden sein. Hier geht es um eine Herrlichkeit, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat, was in eines Menschen Herz gekommen ist, als denen, die ihn lieben. Er erweist sich ihnen, er zieht ins Vertrauen. Verstehst du, das ist mein Ziel. Ich will gar nicht Gold und Silber, ich habe mich immer hart getan. Ganz ehrlich, ich bin ganz ehrlich vor euch. Wenn ich immer las von Kronen, von Gold, von Schmuck und Geschmeide, komisch, ich habe mir nie viel daraus gemacht. Nie viel. Weil es rettet ja nicht meine Seele. Aber wenn es den Herrn mir zu geben am Schluss im Himmel, dann werde ich es nicht verachten. Aber mein Sinn steht, in Gemeinschaft mit ihm zu leben, seinen Willen zu tun. Herr, verherrliche du deinen Namen in meinem Leben, in den meiner Kinder, in den meiner Brüder und Schwestern. Und es gibt keinen menschlichen Rat gegen Gottes Ratschluss. Das müssen wir erkennen. Du kannst hingehen, wo du willst. Du kannst Befreiung wollen, wo du willst. Du kannst in die Gemeinde gehen. Viele machen das, die denken, ach, der ist vielleicht gütiger wie ich. Ich habe gestern, war eine meiner Töchter da und sie sagte, ich hatte einen Anruf bekommen von jemandem, ich sollte jemanden verheiraten, der sich bei mir bekehrt hat, alles schön und gut. Und jetzt rief dann seine zukünftige Frau an. Ihr Mann hätte gesagt, er lässt ab davon, weil er Probleme hat mit einem meiner Kindern und er will mich da nicht reinziehen. Und dann sagte meine Tochter gestern, ja, die Person hat mit Probleme mit dir, die hat Probleme mit dir. Weil wie du mit ihr gebetet hast, hat dir der Herr Dinge gezeigt aus ihrem Leben, die nicht in Ordnung sind. Und deshalb fürchtet sie dich. Verstehst du? Leute haben mit mir Probleme, weil ich ihnen Dinge sage, wo Gott frei machen will. Ich will ja ihnen nur helfen, sonst wird es der Herr mir nicht zeigen. Aber sie wollen nicht, dass alles ans Licht kommt. Wie weit soll denn der Herr dafür nur unterweisen? Oberflächlich? Dann geht's halt nicht in die Tiefe. Sprüche 21, 30. Es hilft keine Menschenweisheit ist gemeint. Kein Menschenverstand und kein Rat gegen den Herrn. Psalm 33, 11. Der Ratschluss des Herrn, der bleibt ewig bestehen und die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Und jetzt zu den Plänen der Menschen. Wir kommen heute auch noch da dazu. Ich werde darüber mit euch reden, weil wir auch die Zeichen dieser Zeit, wo wir jetzt schon wieder stehen, ist schon wieder weiter. Wenn wir nach Putinland gucken, das sind Bedrohnisse. Der Herr hat vor ein paar Monaten prophetisch auch durch mich geredet über Putin, seinen zwei Gesichtern. Wir werden das alles noch streifen. Sprüche 19,21, ein Mensch macht vielerlei Pläne in seinen Herzen, aber der Ratschluss des Herrn hat Bestand. Psalm 33,10, was jetzt geschieht. Aber der Herr macht zunichte, er macht zunichte den Ratschluss der Nationen und vereitelt die Gedanken der Völker. Und was macht er noch in seiner Weisheit? Er ist ja der Ratgeber. Daniel 2,21. Er ändert Zeiten und Fristen. Er setzt Könige ab und er setzt Könige ein. So lesen wir es im ganzen Alten Testament. Hat er immer getan. Und macht er das heute noch? Ja, natürlich. Und er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis, den Einsichten. Nun, wir lesen hier, er erweckte den Pharao. Römer 9,17 lesen wir das auch, damit er seine Macht an ihn erwiese. Er erweckte den Nebukadnezar. Er weckte sie alle. Nun, da war auch ein Hitler. Und ich glaube mir, es steht in der Bibel drin, ich kann nicht die Stellen, die Zeit ist zu kurz, aber ihr wisst, dass das steht drin, dass der Herr Widersacher gegen die Könige, gegen Israel erweckte, weil sie seinen Bund übertraten. Er erweckte sogar den Salomo-Widersacher. Er hatte so viel Weisheit, aber er ließ sich doch nicht raten in Bezug seiner Frauen. Wo war denn da der Rat Gottes? Und Gott musste Widersacher erwecken. Und er erweckt bis zum heutigen Tag Widersacher. Und ich möchte euch nur da dieses jetzt anfangen mit Lukas 6. Ja,
wenn man denkt, dann immer über den Salomo, da kann man sich nicht sagen, dass sogar ein Salomo, so ein Weiser und alles,
ja,
dass der sich noch verführen ließ.
Ja.
Wie mehr, umso mehr müssen wir aufpassen.
Lukas 6, 46, 49. Und jetzt hört gut zu. Hier sagt er etwas. Er ist ja der Ratgeber. Wir wollen ihn heute unter dem sehen, was er ist. Unser Lehrer, unser Ratgeber. Was nennt ihr aber mich dauernd Herr, Herr? Und ihr tut nicht, was ich euch sag. Was nützt denn der Rat Gottes, wenn wir sagen, ja, ja, es ist so, wie wenn du ein Kind zum Essen holst. Komm bitte zum Essen. Ja, ja, ich muss noch machen. Komm bitte zum Essen, das Essen. Ach, ich esse, wenn ich will. Sehen wir, das fängt doch schon bei uns in der Familie an. Aber der Herr kann es nicht ertragen. Und jetzt sagt er, wer zu mir kommt, hört meine Rede und tut sie. Nun will ich euch zeigen, wem er gleicht. Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute, grub tief, legte den Grund auf Fels. Als eine Flut kam, riss der Strom an den Haus, konnte es nicht bewegen, denn es war gut gebaut. Wer aber hört und nicht tut, der gleicht einem Menschen, der ein Haus baute, auf Erde oder Sand, ohne Grund zu legen. Der Strom riss an ihm, es fiel gleich zusammen und sein Einsturz war groß. Nun, es steht tatsächlich im Psalm 119, 118, da steht Folgendes in diesem Zusammenhang. Du wirst alle verwerfen, die von deinen Anweisungen abweichen. Und ihre Täuschung ist vergeblich. Denkt mal. Und jetzt schauen wir an. In Hosea 4, 6 heißt es aus dem Grund, mein Volk ist dahin, weil es sich nicht raten lässt, weil es ohne Erkenntnis ist. Denn du hast die Erkenntnis, meine Lehre, meinen Ratschluss verworfen. Darum will ich auch dich verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester seist. Wo fängt denn das Gericht an? Beim Volk? Nein, es fängt in der Gemeinde an, bei den Höchsten, bei den Propheten, bei den Dienern Gottes. Und ich will, dass du nicht mehr Priester sein sollst, du vergisst das Gesetz deines Gottes, das heißt die Tora, das heißt die Weisung. Darum will ich auch deine Kinder vergessen. Und jetzt schauen wir an, gehen wir zu dem Hausbau. Hier sehen wir den Turmbau von Babel, 1. Mose 11, 1, 9. Es hatte alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Und nun, ihr wisst, sie wollten zusammen in der Ebene, die wohnten zusammen im Lande Shinar und sie sprachen, Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen, und nahmen Ziegel als Stein, Erdharz als Mörtel und sprachen, wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Winde. Und wir sehen, was Gott gemacht hat. Er fuhr hernieder und verwirrte sie. Daher kommt das Wort Babylon. Babel heißt Verwirrung. Nun, wir haben heute jetzt so einen Fall, nämlich jetzt am 21. Februar 2015 erschien überall in den Medien eine interessante Meldung. Ich habe sie hier von NDV. In Dubai, die Stadt der Superlative, die Stadt, die die höchsten Wolkenkratzer der Erde hat, die genau das, komm, lasst uns bauen. Sie haben ja nur das Öl, sie hatten ja nur Kamele und Wüste und Sand und das Wasser. Aber jetzt brach ein Feuer aus in den 352 Meter hohen Wolkenkratzer. Der heißt auch noch der Torch. Auf Deutsch die Fackel. Er brannte wie eine Fackel vom 50. bis zum über 70. Stockwerk. Und alle waren starr. Nun, das sind doch Stahlkostüme. Das spezielle Zement, alles. Wie ist das möglich? Nun, ihr eigener Name hat sie gestraft. Fackel. Gott hat gesagt, ja, ihr überhebt euch, übernehmt keine Weisheit von mir, nichts, ihr lasst euch nicht raten, ihr selber wollt hoch hinaus bis zum Himmel und der Herr sagt, alles, was ihr erhöht, will ich erniedrigen. Was meinst du, welche Summe das kostet? Über 20 Stockwerke, noch viel mehr verwüstet. Wurde zu einer Feuerfackel. Alle haben es gesehen. Dann nun dieses Haus. Wie weit kann es noch bestehen? Denkt an den höchsten Turm, der dort steht mit 828 Metern. Wann wird er einstürzen? Wartet darauf. Gott macht nicht mehr lang mit. Nun schauen wir auf das Nächste, was sich Hitler ausgedacht hat. Er sagt, die Pläne der Gottlosen mache ich zunichte. Sie haben Pläne, aber nicht von mir aus. Was war denn mit Hitler? Hitler hatte eine Vision, der kannte auch die Bibel und aus daraus entnahm er das tausendjährige Reich. Und da hat er gesagt, okay, ich richte jetzt ein tausendjähriges Reich auf. Und wann war das? Das werde nur 12 Jahre. Diese Vision hat er 1933 mitgeteilt und 1945 war sein Reich zu Ende. Ein kurzes Reich. Der sich nicht beraten lässt von Gott, der Herr sagt, ich werde sie verwerfen, ich mache sie zunichte. Wo ist er? Er hat viel Unheil angestiftet. Gehen wir weiter zu diesen Häusern. Das Haus Hitler ist vergangen. Gehen wir jetzt zu dem Europäischen Haus. Ihr wisst, ich habe damals vor Jahren 1989 die Vision bekommen über das Haus Europa. Nun schauen wir mal genau, was jetzt da passiert mit diesem Europäischen Haus. Wisst ihr, das fängt jetzt schon an zu bröckeln, hat Risse und steht vor dem Einsturz. Gegründet wurde es 1987, ausgerufen als Haus Europa, von niemand anders als von dem ehemals russischen Präsident Gorbatschow. Er hat diesen Namen freigesetzt, publik gemacht. Das Europäische Haus, das war 1987, bis jetzt 2015 ist 28 Jahre. Und wir sehen, was die Schweiz gemacht hat. Die hat sich losgeklinkt von dem Euro. In dem Sinn. Und du siehst, so wollen das viele machen. Also auch dieses Haus ist am Bröckeln. Warum? Wir werden das heute Nachmittag noch ganz kurz anschauen, weil es wichtig ist. Hierzu sagt Salomo im Psalm 127,1, hört gut zu, wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr die Stadt nicht behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Nun, warum ist dieser Zustand jetzt von dem Haus Europa? Warum bröckelt es? Ganz einfach, ein Haus, das auf Sand gebaut ist, auf Erde gebaut ist und nicht, der hat sein Fundament in Gott, kann nicht bestehen. Es war im Jahre 2003, wo die EU beschlossen hat, den Zusatz Gottes aus der Verfassung zu streichen, aus der europäischen Verfassung. Es hat nichts, keinen Bezug mehr mit dem christlichen Gott. Und man nannte ja früher das Abendland das christliche Abendland. Man nannte das andere Morgenland. Aber hier das Abendland war dem Herrn geweiht. Und nun sehen wir, was geschehen ist. Sie selber haben ja die Lehre, die Weisung, den Rat Gottes verworfen. Darum hat Gott Europa, er wollte es immer helfen, eine Chance geben. Jetzt hat er Europa verworfen. Schau dieses Haus an. Gorbatschow sagt wahrlich, ich werde es ganz kurz vorlesen, Europa ist in der Tat ein gemeinsames Haus, wo Geografie und Geschichte die Geschicke von Dutzenden von Ländern und Völkern eng miteinander verwoben haben. Natürlich hat jedes Land seine eigenen Probleme, möchte seine Eigenständigkeit bewahren, seinen eigenen Traditionen folgen. Um die Metapher weiter ausführen zu können, könnte man sagen, das Haus Europa ist ein gemeinsames, aber jede Familie hat darin ihre eigene Wohnung und es gibt auch verschiedene Eingänge. Doch nur zusammen, gemeinschaftlich und indem sie vernünftige Regeln der Koexistenz befolgen, könnten die Europäer ihr Haus bewahren, es vor Feuersbrunst und anderen Katastrophen schützen, es besser sicherer machen und es in einwandfreien Zustand halten. Soweit Gorbatschow. Soweit Gorbatschow. Er hat darüber gesprochen, er hat es gesehen, dass ein atheistisches Russland nichts mehr nützt. Und nun sehen wir allein diese Uneinheit in Europa zwischen Briten, zwischen Franzosen, zwischen Schweden, Dänen, all denen, jetzt auch die jetzt dran sind, als letzte Beispiel die Griechen, von denen das Europa entlehnt ist. Wir sehen ein Chaos und ein Fiasko. Und Deutschland soll der Zahlmeister sein. Deutschland ist bis heute noch nicht ein freies Land, wurde nie freigegeben von den USA. Ist in den Fängen und der Macht der amerikanischen Regierung. Und wer ist die Frau Merkel in der Tat? Sie ist in den Fängen von Obama. Und jetzt sollen sie hineingezogen werden in diesen Ukraine-Krieg durch die Amis. Das hat sich bewahrheitet. Aber ich kann jetzt nicht darüber sprechen, weil es so lang dauert. Aber schaut euch den Zerfall dieses Hauses an. Passt auf, wie lang das noch dauert. Nun steht hier dazu, was ich geschrieben habe. Jesaja 45,1 sagt über die Könige in Westeuropa. Es über die Präsidenten. Du weißt es, nimm den Berlusconi, der es war in Italien, nimm all die anderen. Das sagt der Herr, es wird ihnen nicht gelingen, weil sie gottlos handeln, die Hüften der Könige entgürte ich. Das tut Gott. Er macht sie schwach. Und jetzt die neueste Meldung ist die, weil Putin seine Kampfbomber fliegen lässt, bis nach Amerika über alle Grenzen und die müssen sie ständig abwehren. Und er lacht über sie. Er hat jetzt ganz neu gedeckt, es gibt keine militärische Macht gegen die Sowjetunion, die sie besiegen könnte. Er baut wieder Waffen, wieder her, schnell. Jetzt ist wieder kalter Krieg. Und was sagten die Berater des englischen Militärs, die Berater? Ich rede von Berater Yeshua. Und was sagten die Berater des englischen Militärs, altgediente Generäle? Die haben jetzt in den Medien gesagt, ich bin ja ein Medienmann, ein ehemaliger, darum befasse ich mich damit immer noch, wenn auch in christlicher Sicht. Die haben gesagt, es ist unmöglich, gegen einen Angriff der russischen Welle überhaupt standzuhalten. Weder in Schweden, weder in Norwegen, weder in Finnland, noch in den westlichen Ländern und selbst die EU als solches oder die NATO hat nicht genug Waffen, kann ihnen nicht entgegenstehen. So sieht es aus. Und woher kommt es? Weil Europa sich einen Fluch aufgezogen hat. Sie haben sich von den Allerhöchsten losgesagt. Sie waren die Ersten, die die großen Kirchenkathedralen in Europa aufgebaut haben, ob das Notre Dame ist oder Westminster Abbey oder den Kölner Dom oder den Ulmer Dom oder welch auch immer. Aber es sind alles nur steinerne Zeugen ohne Leben in sich, weil der Herr nicht in Tempeln wohnt, aus Stein gemacht. Und jetzt frisst sie der Fluch, er gibt sie dahin. Und nun, was hat er gemacht? Er hat einen Widersacher erweckt. Wie heißt der Widersacher? Putin! Diesen Mann hat er erweckt und dieser Mann, den nennt man drüben in der Sowjetunion der Deutsche, weil er schon deutsches Denken angenommen hat. Er war als junger Mann, als junger Geheimdienstmann, war er in Dresden, hat dort gewohnt mit seiner Frau. Er sollte die jungen Uni-Abgänger vom Ostblock als Spione ausbilden und in den Westen schicken. Er hat also sehr viel gelernt vom Westen. Er spricht fließend Deutsch. Die Frau Merkel spricht fließend Russisch. Und er hatte eigentlich einen guten Ansatz, aber nun wisst ihr etwas, der Putin, dem hat es missfallen, als einer der Letzten, die als in diesem System ja ausgebildet wurden, dass Russland, Großrussland, die Sowjetunion zerfallen ist. Das hat er ihnen allen übel genommen und hat darüber nachgedacht und hat ein geistiges Vorbild, der auch in der Schweiz gelebt hat, Und er hat ihn begraben lassen in einem Kloster bei Moskau. Und nun macht Putin etwas vollkommen anderes. Nun, ich fange aber da nochmal an. Gott erweckt Widersacher. Wladimir Putin. Jetzt wollen wir mal die Namensbedeutung anschauen. Ihr wisst doch ganz genau, dass der Name von Barack Obama, Barack heißt Blitz, er wird wie ein Blitz vom Himmel fallen. So hat auch Putin einen Namen. Und ich rede heute über den Ratgeber. Und wie Gott mir die Botschaft gab von dem Ratgeber, wusste ich nicht, was da kommt. Jetzt möchte ich euch sagen, die russische Bedeutung von Wladimir heißt der Herrscher der Welt. Derjenige, der über die Welt herrscht, heißt Wladimir. Und jetzt kommt es noch schöner. Wisst ihr, was Putin heißt? Putin kommt aus dem slawischen Wort Uputin, Putin, und heißt Ratgeber. Ratgeber und Wegweiser. Jetzt siehst du mal, wie Gott Leute erwählt. Ihr seht, die Bibel geht immer noch weiter. Die Apostelgeschichte geht weiter. Gott hat sich Widersacher erweckt. Und was will er machen, der Putin? Er will ein großrussisches Reich nach dem Muster der Zaren machen, nur nicht mehr atheistisch. Er hat die Kirche, die orthodoxe Kirche, mit hineinbezogen, lässt für sich beten und sie ganzen gibt, aber er kämpft im Verborgenen und jetzt auch offiziell bei seinem Einzug in, durch seine Soldaten und Salafisten und all diese Leute in der Ukraine, hat er echte Gläubige umbringen lassen. Von den Pfingstgemeinden, von den evangelikalen Gemeinden. Und die haben gesagt, wir kommen im Namen der orthodoxen Kirche, wir töten euch. Was Putin hasst, den Fundamentalismus, den fundamentalen Glauben an Gott. Er arbeitet mit der Kirche. Und jetzt passt gut auf, was der Herr macht. Putins Ideologie und Plan vom Euro, das heißt so, der Plan vom eurasischen Großrussland. Das wird keine Demokratie, sondern er nennt es Demokratur. Kratur, Herrscher. Ein Volksbeherrscher. Demokratur ist eine Herrschaftsform, in der ein demokratisch gewählter Präsident alles dafür tut, ein autoritäres Regime zu installieren, in der er die Medien gleichschaltet, um übelste Propaganda zu betreiben und so weiter. Ihr Lieben, so sieht es aus. Und keiner kann etwas dagegen machen. Er richtet seine Augen wieder auf die baltischen Staaten, auf Polen, Tschechei. Er war jetzt in Ungarn. Er will mit ihnen verbunden sein und er allein duldet niemand neben sich. Er sagt, die Zeit Amerikas ist vorbei. Er hat vor 2 Jahren eine Predigt gebracht oder vor 1,5 Jahren, wo er den Westen das Spiegelbild dargezeigt hat als ein Land, oder ein Volk Nationen, die so dekadent sind. Ja. Und er hat mit einem homosexuellen Reporter gesprochen. Er hat gesagt, ja, begreifen Sie denn nicht, Europa geht unter, weil es sich nicht fortpflanzen kann.
Sie kämpfen in Russland gegen die Homosexualität,
ja,
in Russland.
Aber es ist einfach so, er sagt, dieser Westen kann uns unmöglich besiegen, weil sie untereinander, es gibt keine Gottesfurcht. Sie sind Heuchler, christliche Heuchler. Und in der Tat, da hat er reingestochen. Das ist wirklich so. Und sehen wir, wenn der Herr das Haus nicht baut, wenn der Herr die Stadt nicht mehr durch Wächter beschützt. Und damals hatte ich diese Vision von der Islamisierung Deutschland, erinnert euch. Und ich sah keinen Wächter am Himmel. Die kamen in Massen, zu Tausenden kamen die friedlich rüber. Und kein Wächter war da, weil kein Wächter mehr Europa bewacht. Sie haben Gott abgelehnt.
Darf ich mal sagen? Ich sehe die orthodoxe Kirche als eine Pharisäer-Religionskirche. Richtig?
Nun, wie auch immer, Bruder, wir müssen zurück zur Thematik. Ja. Ich habe vielleicht noch 10 Minuten.
Ich meine, die orthodoxe Kirche ist geistig tot.
Ja, natürlich, natürlich. Es ist eine Institution wie die katholische Kirche. Ja. Nun, sehen wir, was ist. Aus dem Grund, wir müssen die Zeichen der Zeit erkennen. Wir leben in einem System, auch in einem religiösen System, wo wir gelernt haben in den letzten Jahren, wo ich hier gepredigt habe, all die falschen Bündnisse, die die Kirchen machen, die Freikirchen machen, aufzudecken. Und deshalb sind auch hier in der heutigen Zeit der Christenheit sind eine Unmenge von falschen Propheten und falschen Ratgebern. So wie es in Jeremia 23, 16 heißt, so spricht der Herr der Herrscher: Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen, denn sie täuschen euch. Die Offenbarung ihres eigenen Herzens verkünden sie und nicht, was aus dem Mund des Herrn kommt. Ständig sagen sie zu denen, die mich verachten: Der Herr hat gesagt, ihr werdet Frieden haben. Und zu allen, die in der Verstocktheit ihres eigenen Herzens wandeln, sprechen sie: Es wird kein Unheil über euch kommen. Und jetzt sagt er Folgendes, und es hat mit dem Rat zu tun. Denn wer hat ihm wirklich im Rat des Herrn gestanden von den Leuten? Denn wer hat denn wirklich im Rat des Herrn gestanden und hat sein Wort gesehen und gehört? Wer hat auf mein Wort geachtet und gehört? Und jetzt sagt er, was kommt. Siehe, als ein Sturmwind des Herrn ist der Grimm losgebrochen, ein wirbelnder Sturmwind wird sich auf das Haupt der Gottlosen entladen. Der Zorn des Herrn wird sich nicht abwenden, bis er die Gedanken seines Ratschlusses, seines Herzens vollbracht und ausgeführt hat. Am Ende der Tage, ich habe auch darüber mal gepredigt, werdet ihr es erkennen und verstehen. Ich habe diese Propheten nicht geschickt, doch sind sie gelaufen. Ich habe nicht zu ihnen geredet, und doch haben sie geweissagt. Und jetzt sagt er wieder das: Hätten sie doch in meinen Rat gestanden, so würden sie meinem Volk meine Worte verkündigen und sie abbringen von ihrem bösen Weg und ihren schlimmen Taten, spricht der Herr. Vater, ich danke dir dafür, dass du alles aufdeckst, was im Verborgenen ist, Herr. Eigentlich müssten es alle Gläubigen wissen, alle hören die Nachrichten, alle sehen die Situation, die es ist, Herr. Dass nicht nur der Westen, der so schlimm geworden ist, der sich so entblößt hat wie eine Hure, wie eine geistliche Hure. Es ist nichts mehr Heiles dran. Und du hast diesen Putin erwecken lassen, um durch Putin, durch das, was er weiß, durch seine Erkenntnis, den Westen bloßzustellen in seiner endlosen Dekadenz, in seiner Perversion. Und darum hat er Oberwasser und du lässt es zu, weil du noch einmal deinen Geist wehen lässt. Du willst deine Kinder aufwecken, denn ist jetzt die Stunde des Wirkens. Gott hat mir gesagt, jetzt ist die Stunde zu säen, rauszugehen und zu wirken, weil es kommt die Stunde, wo es nicht mehr geht. Jetzt, bevor ein Krieg ausbricht, Gott hat es in der Hand, nicht Putin, Gott. Ja. Gott hat es in der Hand und Obama hat Angst, da jetzt einzugreifen, weil sie wissen, er drückt auf den Knopf. Und dann ist es zu spät. Darum, lasst uns jetzt wirken. Sag, Herr, gebrauche mich. Ich will jetzt noch auf dich hören, will Weisung von dir haben. Und zwar persönliche Weisung. Der Herr sagt, ich bin dein Ratgeber. Ich habe dich erkauft mit meinem Blut. Du gehörst mir. Und mein Rat dient dir zum Besten, weil ich dich unterweisen und lehren will, festigen will in mir. Ich will dich zum Segen gebrauchen. Ich habe eine Stadt im Himmel gebaut, die unzerstörbar ist. Die Städte dieser Welt vergehen. Die Welt, die Reiche dieser Welt vergehen, wie wir jetzt auch gehört haben und gesehen haben in der ganzen Geschichte. Aber ich habe eine Stadt gebaut und da ist noch so viel Platz. 2200 Kilometer breit, 2200 Kilometer lang, 2200 Kilometer hoch. Das ist ein riesiges Gebiet. Vater, und ich danke dir, dass du dein Wort jetzt lebendig machst. Komm, rühre du jeden Hörer an. Rühre du jeden an, der die Botschaft hört, dass er aufwacht und nachdenkt und sagt, ja, Herr, du bist mit mir noch nicht am Ende gekommen. Ich will mich deinen Willen beugen. Ich will nicht mehr quer gehen. Ich will nicht mehr nach meiner Lust gehen, sondern ich will meine Lust an dir haben. Lehre mich, belehre mich und gebrauche mich. Tu es um deines Namens willen. Verherrliche du dich in meinem Leben, damit ich dir dienen kann in dieser Stunde. Amen, Amen, Amen. Amen.